Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen und mache diesen Podcast vor der OB-Wahl in Tübingen. Und heute haben wir ein 100%-Thema, würde ich sagen, nämlich Wohnen und Bauen. Alle Menschen wollen ein Dach über dem Kopf haben, aber wir erleben in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon, dass die Mieten immer weiter steigen, dass die Baukosten immer weiter steigen. Und es ist natürlich auch eine Frage mit großer sozialer Sprengkraft. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ein Großteil des Lohns fürs Wohnen draufgeht und wie kann man dagegen steuern? Und über dieses Thema spreche ich heute mit dem Tübinger Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterkandidat Boris Palmer. Hallo Boris.
Hallo Moritz.
Und mit Gunnar Laufer-Stark von der Nestbau AG. Hallo Herr Laufer-Stark.
Hallo Herr Pfeiffer. Hallo Herr Palmer.
Gunnar Laufer-Stark ist Vorstandsvorsitzender, wenn ich es richtig sehe. Sie korrigieren mich, wenn es falsch ist, der Nestbau AG und hat in Tübingen Jura studiert. Er hat über 20 Jahre als Fachanwalt für Steuerrecht gearbeitet und hat dann einen Master noch draufgesetzt in Immobilienrecht an der Universität Münster. Und im Jahr 2010 hat er die Nestbau AG gegründet, hier in Tübingen. Und zwar ist das die erste gemeinwohlorientierte Aktiengesellschaft im Immobilienbereich. Herr Laufer-Stark, können Sie ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was macht die Nestbau AG, was will sie und wie funktioniert das Prinzip?
Unsere Grundidee war, dass es viele Leute gibt, die ein bisschen Vermögen übrig haben, mit dem sie sinnvolle Dinge tun wollen. Und wir haben gesagt, wenn es in Tübingen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, an Mietwohnungen gibt, dann versuchen wir, das Geld anzuzapfen, das Leute übrig haben, das sie teilweise in dubiose Geldanlagegeschichten reinstecken und wir stecken es hier nach Tübingen, regional, nachvollziehbar und eben mit einem sozialen Anspruch.
Was machen Sie dann mit dem Geld?
Wir bauen, also wir lassen bauen, wir sind kein Bauunternehmen, aber wir bauen Häuser mit Häuser, Wohnhäuser, die zu Preisen unterm Mietspiegel vermietet werden. Das heißt, es geht um eine Geldanlage. Wir haben jetzt ungefähr 450 Aktionärinnen und Aktionäre und eine angelegte Summe, also ein Grundkapital von knapp 5 Millionen Euro. Das heißt, die Leute, die mitmachen, die legen durchschnittlich 10.000 Euro an und sind dann an den Objekten, die die Nestbau AG hat, mit einem kleinen Anteil beteiligt. Knapp 5 Millionen von den Aktionärinnen und knapp 10 Millionen von der Bank.
Und dann vermieten Sie Wohnraum für einen geringeren Preis, zu einem niedrigeren Mietpreis, als der Mietspiegel ist?
Unser Zielklientel von Anfang an, als wir es gegründet haben, war die Pflegekraft im Klinikum. Und wir haben ein Klinikum mit über 10.000 Beschäftigten und davon sind 8.000 Nichtärztinnen und Ärzte. Und diese kann in Tübingen, wenn sie nicht geerbt hat oder schon sehr lange irgendwo in einer günstigen Wohnung wohnt oder das Glück hat, bei der GWG zu wohnen oder eine von uns ein paar Wohnungen zu haben, die kann hier nicht bleiben. Dann zieht sie nach Hürlingen oder was weiß ich und man wundert sich, warum sie mit dem Auto in die Stadt reinfahren.
Wie viele Wohnungen sind das? Was ist das für ein Umfang in Tübingen?
Sind in Tübingen ungefähr 20 Wohnungen. Mhm. Wir haben dann letztes Jahr ein größeres Haus in Kirchheim-Tick fertiggestellt. Mhm. Dort hat es auch nochmal 2000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Kleiner Laden, 5 Objekte.
Boris, ist ja eine sehr, sehr coole Initiative, um ein wichtiges Thema anzugehen, oder?
Ja, ist toll. zeigt da, was möglich ist, wenn Leute die Sache selber in die Hand nehmen und wenn nicht der große Kapitalmarkt der Treiber ist. Für uns ist das noch wichtiger im Einzelfall als in der Summe. 20 Wohnungen, sind wir uns einig, löst jetzt das Problem am Tübinger Wohnungsmarkt nicht. Das behauptet auch Herr Laffer-Staug nicht. Aber einzelne Projekte, die er gemacht hat, waren für das jeweilige Quartier, den jeweiligen Ort, genau das Richtige. Das heißt, unsere Form der Stadtentwicklung, die Kleinteiligkeit, Parzellen zu bilden und da jeweils dann zu überlegen, was passt jetzt besonders gut in diese Ecke. Was braucht dieser Stadtteil? Welche Angebotsformen sind hier die richtigen? Dafür ist so ein Partner wie die Nestbau ein ganz toller Akteur. Und das Schöne ist, es gibt in Tübingen davon noch mehrere, nicht in Form einer Aktiengesellschaft, aber wir haben ja zum Beispiel auch das Mietshäuser-Syndikat in der Stadt aktiv, kommt eigentlich aus Freiburg, so wie jetzt die Nestbau auch in Kirchheim aktiv geworden ist. Wir machen es mit den Baugruppen, die auch wieder eine eigene Qualität mitbringen. Und dadurch entsteht eben in Tübingen nicht dieser ziemlich eintönige, monotone Städtebau von Großinvestoren, wo halt ein Block hingestellt wird und alles ist irgendwie gleich. Und zwar sozial in der Mischung, gerade so wie von der Anmutung, von der Architektur und vom Städtebau. Sondern wir kriegen von Anfang an lebendige Quartiere und Stadtteile auf die Art und Weise hergestellt. Das war in der Vergangenheit auch fast schon genug. Also vor 10 Jahren konnte man mit dem Anspruch zufrieden sein. Aber jetzt ändert sich die Situation dramatisch, und zwar in kürzester Zeit, sodass auch Projekte wie die Nestbau Schwierigkeiten haben werden, neue Bauvorhaben anzugeben. Das will ich mal kurz erläutern, was jetzt so anders ist als noch vor einem Jahr. Also erstens haben die Zinsen sich massiv nach oben gedreht. Wir sind jetzt statt Nullzins für Guthaben sind wir auch schon bei 2% und für Kredite bei 3%. Das heißt, die Leute, die Geld bei der Nestbau anlegen, waren in der Vergangenheit mit ein bisschen mehr als null völlig zufrieden, weil es gab ja sonst auch nichts. Jetzt gibt es auf einmal wieder Konkurrenz von der Kapitalseite. Also werden Leute sich schwerer tun, das Geld dort einzuzahlen oder anders gesagt, es ist schwerer, dann diese Rendite zu erzielen, die Anleger möglicherweise in Zukunft erwarten. Und 2% Zinsanstieg, wenn man das mal umrechnet, auf einen 30-jährigen Kredit heißt, die Sache ist 60% teurer geworden innerhalb eines halben Jahres. Also das ist Wahnsinn. Und dann haben wir das Problem der Baukosten und da ist auch so schlimm. Die waren schon teuer, dachte ich jedenfalls, im Güterbahnhof vor 4 Jahren, als die Wohnungen auf den Markt gekommen sind mit 5.000 Euro. Da ist so die 5.000er-Schwelle geknackt worden im normalen Mietshauswohnungsbau. Also ich meine, das sind ja jetzt keine Einfamilienhäuser. Und da habe ich schon gedacht, das kann man eigentlich gar nicht verkaufen. Aber alles verkauft worden. Und heute sind Häuser dieser Art bei 7.000 bis 8.000 Euro. Also auch da haben wir 60% Steigerung bei den Baukosten. Woher kommt es? Ukraine-Krise, Lieferkettenprobleme, Handwerker, Mangel, extreme Verteuerung der Materialien. Also externe Schockwirkungen, die jetzt voll auf den Baumarkt durchschlagen. Und diese Kombination 60% teurere Baukosten mit 60% teurerer Finanzierung, die machen praktisch das bezahlbare Bauen unmöglich. Wenn man das auf einen Mietpreis umrechnet, was man dann braucht, um da rauszukommen, ist man bei 18 bis 20 Euro für den Quadratmeter reine Kostenmiete, ohne dass dann eine Rendite für den Investor dabei entstanden ist. Und da merken wir, glaube ich, alle, das ist ein gesellschaftlicher Sprengsatz. Also ich meine, wenn neue Wohnungen in Zukunft 18 bis 20 Euro den Quadratmeter kosten, wer kann sich dann in der Stadt noch eine Mietwohnung leisten? Dann bleibt ja kaum jemand mehr übrig.
Aber genau da würde ich gerne mal einhaken. Es wurde ja schon die GWG genannt als städtische Wohnungsbaugesellschaft. Was sind eigentlich die Handlungsoptionen einer Kommune, um Einfluss zu nehmen auf den eigenen Markt, den eigenen Mietspiegel, die eigene Wohnungssituation?
Also die stärkste Möglichkeit ist der Eingriff in den Grundstücksmarkt. Da wird gerne Ulm als Vorbild genannt. Die haben über Jahrzehnte Grundstücke gekauft und können dann über den Verkauf der Grundstücke sowohl das Angebot als auch den Preis wesentlich steuern. Und wenn man einen anständigen Anteil am Markt selber beherrscht, dann hat man auch für den ganzen Markt Einfluss. Das heißt, da gehen dann die Preise nicht so durch die Decke, wie da, wo die Kommune eigentlich nicht mehr mitredet. Wien ist auch ein sehr bekanntes Beispiel. Dort hat diese riesige Inflation der Baupreise nicht in dem Maße stattgefunden wie in anderen europäischen Metropolen, weil die Stadt selber ein Eigentum von, ich glaube, 600.000 Wohnungen hat. Und das macht dann einfach einen riesen Unterschied. Da wird dann nichts so auf die Preise gedrückt. Wir setzen das in Tübingen seit 2013 um. Da haben wir auch einen Baulandbeschluss gefasst. Es gibt kein neues Baurecht mehr, ohne dass alle Grundstücke an die Stadt verkauft sind. Das war ein ganz wichtiger Schritt, wirkt aber nur langfristig. Bringt allerdings jetzt schon durchaus was, weil wir da im Neubaubereich bei den Grundstücken preisdämpfend wirken. Also unsere Verkaufspreise sind deutlich unter denen, die der freie Markt mittlerweile aufruft. Und soweit erreichen wir den erwünschten Effekt. Wir haben außerdem mit unserem Programm Fairer Wohnen, das sehr detailliert ausgearbeitet ist, für die Zeit vor einem Jahr, was wir jetzt machen, müssen wir noch drüber reden, aber für die Zeit bis vor einem Jahr, eine sehr gute Lösung gefunden, die wir gesagt haben, wer dann baut, und jetzt nicht das Einfamilienhaus, da gelten andere Regeln, aber wer dann baut, der muss ein Drittel Sozialwohnungen bringen und 90% aller erstellten Wohnungen dürfen nicht teurer als der Mietspiegel vermietet werden. Also freies Segment nur noch 10%. Wenn ich 100 Wohnungen baue, darf ich nur 10 zu einem Preis vermieten, den ich selber definiere. Und alles andere muss entweder Sozialwohnung oder preisgemindert oder höchstens Mietspiegel.
Gibt es weitere Maßnahmen, die die Stadt ergreifen kann?
Also der ganz wichtige Punkt war die Bodenpolitik und die Begrenzung der Mietpreise. Leider geht es nur im Neubau, da wo wir die Grundstücke überhaupt erst mobilisieren. Wenn das Baurecht schon vorhanden war, ging es bisher nicht. Da gibt es jetzt eine Novelle des Baugesetzbuches. Das wollen wir möglichst schnell anwenden, wenn die Ausführungsbestimmungen das endlich erlauben. Sodass wir auch dann, wenn jemand schon Baurecht hatte, das sind so die größeren Baulücken, auch verlangen können, dass Sozialwohnungen gebaut werden. Das war bisher gesetzlich nicht möglich. Echtes Problem, weil so etwa die Hälfte des Neubaus in Tübingen auf Grundstücken passiert, was erstmal ökologisch gesehen gut ist, wo vorher schon Bebauung war. Also kleines Haus wird abgerissen oder Schuppen wird abgerissen oder Fabrik wird abgerissen und sehr viel mehr wird neu gebaut. Wenn da kein neuer Bebauungsplan nötig ist, dann war bisher es nicht möglich, Sozialwohnungen zu fördern. Und da haben die Bauträger den größten Reibach gemacht. Also da werden wir künftig eingreifen können. Das ist eine wichtige Verbesserung. Und dann ist es natürlich noch möglich, über den Mietspiegel eine begrenzende Wirkung auszuüben. Das ist die sogenannte Mietpreisbremse, soll ja eigentlich dafür sorgen, dass in Verbindung mit der Kappungsgrenze die Bestandsmieten nicht so stark ansteigen. Leider muss man ehrlicherweise sagen, greift die jetzt nicht mehr, wenn die Neubaupreise so durch die Decke gehen. Das zieht nämlich den Mietspiegel nach oben und damit bekommen alle Bestandsvermieter die Möglichkeit, ihre Bestandsmieten zu erhöhen. Und wenn die das tun in den nächsten Jahren, dann kommen wir in eine ganz neue Problemphase. Ich will das nochmal in der Dramatik beschreiben. Bisher ist das Problem, dass sozusagen wer neu hinzukommen will, nichts findet, nichts Bezahlbares findet. Es droht eine Situation, in der die, die schon da sind, so starke Mieterhöhungen kriegen, dass sie die Stadt verlassen müssen. Und ich glaube, dann versteht jeder, dass die Hütte brennt.
Das Problem ist tatsächlich, wir sind hier in einer Kommune und die Möglichkeiten der Kommune sind beschränkt. Die Kommunen können nicht sagen, wir machen die Mietspiegel nach eigener Fasson. In einen Mietspiegel fließen, ich weiß jetzt nicht genau, sind es 5 Jahre, es wurde, glaube ich, verlängert.
Mittlerweile sechs.
Fließen die Mieten ein von Mietverträgen, die in den letzten 6 Jahren abgeschlossen wurden. Das heißt, die ganzen Mietverträge, die es ja durchaus gibt, von Leuten, die seit 20 Jahren in einem Haus wohnen, und keinen, ich spitze jetzt zu, keinen Geier als Vermieter haben. Diese ganzen Mieten fließen alle nicht ein in den Mietspiegel. Und wenn ich immer nur die neuen Mieten in den Mietspiegel einfließen habe, dann ist der Mietspiegel ein Mieterhöhungsspiegel. Das ist jetzt eine philosophische Diskussion, ob es ohne Mietspiegel besser wäre oder mit. Aber es läuft tatsächlich auf eine Katastrophe hinaus, was den Mietwohnraum anbelangt. Man kann das jetzt schon absehen, wie sich die Neubaupreise entwickeln. Und ich sehe gerade kein gutes Ende irgendwie.
So ist es. Und Herr Laferstark, das ist wie so oft. Man sieht es schon kommen und dann brauchen wir so ewig, bis endlich was passiert. Das sind auch Sachen, wo ich immer fuchsig werde und auch dann mal laut und drastisch und sage, jetzt hört mal her, das geht doch so nicht. Deswegen jetzt unter anderem auch mein Interview in der Zeit zu dem Thema, um die Bundespolitik da endlich mal wachzurütteln. Die Mietspiegelfrage ist meiner Meinung nach aber keine philosophische Diskussion, sondern eine ganz reale. So wie es jetzt kommt, ist ein Mieterhöhungsspiegel. Wenn wir gar keinen Mietspiegel hätten, was bis 2010 der Fall war, hätten wir aber keine Mietpreisbremse, weil die koppelt an den Mietspiegel an. Von daher war das schon sehr richtig. Ich habe mich da auch stark dafür gemacht mit dem Mieterverein, dass Tübingen überhaupt einen Mietspiegel bekommt. Das hat uns geholfen die letzten 10 Jahre. Nur jetzt dreht sich das Gegenteil. Und deswegen verlange ich, dass der Bund die Regeln ändert. Mhm. Der Mietspiegel muss dann mindestens auf 10 Jahre Mieten ausgedehnt werden. Man hat von 4 auf 6 ausgedehnt. Das ist eine einfache Änderung. Das kann der Bund innerhalb von 4 Wochen machen, wenn er sich mal ein bisschen anstrengt. Dann hätten wir schon mal was gewonnen, dass es nicht so schnell nach oben geht. Oder man würde einfach sagen, wir ändern die Systematik ganz und beziehen tatsächlich eine Stichprobe mit allen Mieten ein. Dass man einfach die Bestandsmieten miterfasst und sagt, okay, wir spiegeln den ganzen Markt und nicht nur den Neuvermietungsmarkt. Das würde auch dazu führen, dass wir diesen zu befürchtenden extremen Auftrieb der Vergleichsmieten und damit die Schaffung des Mieterhöhungsspielraums für die, die wollen, dass wir das nicht bekommen. Und dann würde die Mietpreisbremse plötzlich wieder wirken. Sowas brauchen wir jetzt bundesgesetzlich ganz dringend.
Ja. In dem erwähnten Zeit-Interview hast du nicht nur das, was du gerade gesagt hast, gefordert, sondern auch einen Mietpreisstopp. Was hat es damit auf sich? Was schwebt dir davor?
Man muss manchmal auch, um Aufmerksamkeit zu erregen, ein bisschen übers Ziel hinausschießen und Dinge fordern, die vielleicht die FDP ärgern oder sonstige Leute aufregen. Ich halte es in der Sache richtig und für vertretbar, aber glaube natürlich auch nicht, dass das jetzt schnell kommt. Ein Mietpreisstopp wäre ungefähr das, was Berlin versucht hat, nur ein bisschen klüger konstruiert. Es war handwerklich halt schlecht und war auch nicht zulässig, hat das Verfassungsgericht geworfen. Nämlich zu sagen, wer immer die Miete erhöhen will, der muss dafür einen Grund haben, der muss ihn vorlegen bei der Gemeinde und die Gemeinde muss das angucken, die Kalkulation überprüfen und die Genehmigung für die Mieterhöhung erteilen. Also keine Mieterhöhung mehr ohne Genehmigung durch die Stadt. Jetzt klingt es vielleicht nach Sozialismus, aber ich habe da für alle, die das befürchten, eine echt entlastende Information. Unter Konrad Adenauer gab es das in Deutschland. Also gerade als wir den härtesten Kampf gegen den Sozialismus geführt haben, war die Wohnungswirtschaft eine Genehmigungswirtschaft, wo die Kommunen gesagt haben, Freundchen, so geht es aber nicht, weil man damals wusste, dass Wohnen nicht irgendein Marktgut ist. Und ich glaube, die Erkenntnis braucht es wieder.
Die Erkenntnis, da versuchen wir, auch wenn sich das im ersten Moment lustig anhört, wenn der Vorstand einer Aktiengesellschaft das sagt. Ja. Aber die Erkenntnis versuchen wir auch durchzusetzen, dass eigentlich Wohnen nur bedingt für freie Marktwirtschaft taugt. Ich will nicht sagen gar nicht, aber es taugt nur bedingt für freie Marktwirtschaft sowie Gesundheitswesen und ähnliche lebensnotwendige Dinge auch. Und wenn wir da wieder hinkämen, das ist ja auch witzig, wenn jemand, der eher aus der linken Ecke kommt, das sagt, aber wenn wir wieder zu den Zeiten einer sozialen Marktwirtschaft zurückkämen, die wir leider in vielen Punkten nicht mehr haben, da wäre ich ja schon ganz zufrieden. Nichts anderes ist das, was wir mit der Nestbau AG irgendwie machen. Soziale Marktwirtschaft, ja, Leute legen ihr Geld an und wir versuchen es unter ein bisschen ethischen Gesichtspunkten umzusetzen in Häuser. Also jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Stadt. Was kann die Stadt machen? Die Stadt kann, wie gesagt, ihre Möglichkeiten im Planungsrecht ausüben, dort, wo neue Bebauungspläne gemacht werden. Das funktioniert in Tübingen ziemlich gut. Und dass der Gemeinderat dieses Fairer Wohnen-Programm beschlossen hat, das war richtig klasse. Da haben andere in anderen Kommunen gesagt, jetzt bricht in Tübingen der Sozialismus aus.
Ja, leider nicht.
Das tut er nicht. Und es ist trotzdem ein relativ gutes Instrument, was halt in der jetzigen Situation nur einen Teil abdecken kann. Die Konzeptvergabe von Grundstücken, wo die Stadt die Hand drauf hat, ist ein sehr gutes Instrument. Und da täte ich auch sagen, da sind wir in Tübingen relativ vorbildlich. Also es gibt immer mehr Gemeinden, die jetzt sich auch mit der Konzeptvergabe beschäftigen. Aber es gibt auch gerade noch genug Leute, die sagen, das brauchen wir nicht, das haben bisher die Beteiligten unter sich geregelt und das regeln die in Zukunft.
Wenn ich da kurz einhaken darf, weil nicht alle wissen vielleicht, was das heißt. Das bedeutet, dass die Stadt Festpreise festlegt. Also man kann nicht, indem man mehr zahlt, das Grundstück erwerben, man kann nicht überbieten, sondern man wird zu einem Festpreis wird angeboten und dann muss man sagen, was mache ich mit dem Grundstück? Mhm. Was soll da drauf gebaut werden? Wer soll da wohnen? Welche Einrichtungen entstehen? Das nennen wir Konzeptvergabe.
Das funktioniert ganz gut, weil es auf jedes Grundstück mehrere Bewerbungen gibt in Tübingen natürlich. Hier gibt es viele Leute, die gerne ein Haus hinstellen wollen, sei es als Baugemeinschaft, sei es als Genossenschaft, teilweise auch Bauträger. Die bewerben sich und die sagen, wir können uns an diesem Grundstück das und das vorstellen. Und dadurch, dass das dann immer mehrere sind, gibt es in der Summe immer sehr schöne Quartiere, die wirklich gemischt sind, weil der eine kommt und sagt, ich mache eine Demenzwohngemeinschaft rein. Der andere sagt, ich habe eine ganz tolle Idee für ein Gewerbe im Erdgeschoss. Das funktioniert gut und das läuft ja auch nicht anders bei den Grundstücken, wo die Stadt die Hand drauf hat. Was ich gern noch ein bisschen anbringen würde, was mich drückt, es wurde in den letzten 20 Jahren, wie lang sind sie jetzt, OB 16, also es wurde eine sehr erfolgreiche Anwerbepolitik für Gewerbe betrieben. Wir haben viele neue und hochqualifizierte Arbeitsplätze in Tübingen bekommen. In der Regel Leute, die ordentlich verdienen. Und was tatsächlich nicht Schritt gehalten hat mit dieser Entwicklung, war der Bau neuer Wohnungen. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, jetzt muss Schluss sein in Tübingen. Aber ich bin besorgt, wenn wir jetzt, ich glaube, es stehen alleine noch 1500 Arbeitsplätze aus, die geplant sind aber und die kommen werden, aber noch nicht da sind in Tübingen. Da kommen 1500 Leute mit Familien. Das bringt dann später auch von der Kita über die Schule die Folgen nach sich. Aber als erstes Mal bringt es die Folge, dass die Leute eine Wohnung brauchen und unter Umständen eben die angesprochene Pflegekraft verdrängen, weil die können die 15 Euro bezahlen oder auch notfalls die 18 pro Quadratmeter. Die Pflegekraft kann es nicht. Also das ist für mich das größte Problem, was es in Tübingen gerade gibt.
Also vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Das ist ja gewissermaßen ein Fluch des Erfolgs, den Sie da gerade beschreiben. Ne? Das kann man auch mit Zahlen fassen, es stimmt. In den 16 Jahren, über die wir gerade reden, ist die Zahl der Arbeitsplätze von 37.000 auf 51.000 gestiegen. Das sind also 14.000 mehr. Die Zahl der Wohnungen um etwa 6.000. Wenn man da durchschnittlich zwei Leute rechnet, sind es 12.000, die da unterkommen. Klingt im ersten Moment, als wäre es gleich, aber Sie haben recht, in der Regel haben Arbeitnehmer auch Familie. Und von daher gibt es da eine Disparität. Jetzt ist die Frage, was man mit dieser Analyse anfängt, also was folgt daraus? Wenn es so wäre, dass wir Unternehmen abgeworben hätten, Sie haben Anwerbepolitik gesagt, also ich meine, das ist nicht böse, ich zitiere nur, dann würde ich sagen, dann muss man damit aufhören. Ja? Also geht nicht, dass man anderen die Unternehmen wegnimmt und das alles hierher holt, dann hat man keine Wohnungen. Das ist aber mit minimalen Ausnahmen überhaupt nicht der Fall, weil wir schon die ganze Zeit die Politik haben. Tübingen hat wenig Flächen, auch für Gewerbe. Und das Wachstum generieren hier gegründete Unternehmen oder hier bestehende Unternehmen. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, wir wollen keine Unternehmensgründungen mehr, wir wollen kein Wachstum bestehender Unternehmen, das soll alles nach draußen gehen. Die Forderung gibt es auch. Ich halte die aber weder für klug noch für realistisch. Klug nicht, weil das dann bedeutet, dass der ganze Verkehr, der statt nur noch mit dem Auto abzuwickeln, irgendwie in die Fläche geht, ja, nach Ergenzingen und auf die Alpen und so irgendwas, weil da gibt es keinen vernünftigen Nahverkehr mehr. Das heißt auch in der Regel dann viel Flächenfraß in neuen Gewerbegebieten. Da wird nicht so verdichtet gebaut wie bei uns, wenn man irgendwo rausgehen würde. Und auch nicht klug, weil für viele Unternehmen das schlicht nicht in Frage kommt. Also die Nähe zur Wissenschaft, zu diesem sogenannten Ökosystem, zur Universität, zu den anderen, die da auch forschen, ist ja alles Spitzentechnologie, wovon wir hier reden, die kannst du nicht verlagern auf die Heide. Die haben da ein tolles, großes Gewerbegebiet, aber da gehen die einfach nicht hin. Und es würde letztlich bedeuten, dass wir diese Quellen künftigen Wohlstands gar nicht generieren für Baden-Württemberg. Und da sage ich Ihnen jetzt, da hätte ich Angst. Also wenn ich mir angucke, was wir alles an Belastungen und Bedrohungen vor uns haben, wie schwierig das noch wird, das deutsche Wirtschaftsmodell aufrechtzuerhalten, weil mit billigem Gas aus Russland wird es nicht mehr laufen und mit billiger Sicherheit aus den USA auch nicht. Dann haben wir demografischen Wandel zu bewältigen. China mit seinem autoritären System, ob wir da noch so lange gute Geschäfte machen können, habe ich große Zweifel. Also wenn ich die Weltlage betrachte und dann zu sagen, dann macht Tübingen einfach dicht und die Potenziale der Wertschöpfung der Zukunft, die nur wir haben hier in der Region und unsere Nachbarn halt nicht, weil wir die Universität bekommen haben, die nutzen wir nicht, das würde ich für grob fahrlässig halten.
Also was glaube ist ich, diese Lösung Option, für die Herausforderung, die ja trotzdem da ist?
Das ist wahr. Ich brauche halt ein paar Worte mehr, weil das erstmal so verführerisch klingt, zu sagen, ja, wenn wir die ganzen Arbeitsplätze nicht haben, dann brauchen wir auch keinen Wohnraum. Also ich habe es länger erklärt, aber ich glaube, die Option ist nicht klug. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, was ist dann die Antwort, solange dieses Wachstum, über das ich jetzt ehrlich gesagt sehr froh bin, noch anhält. Das ist ja auch nicht garantiert. Es kann auch ein schwerer Rückschlag kommen. Wenn jetzt die Gasversorgung zusammenbricht, wird auch Tübingen Arbeitsplätze verlieren, nicht gewinnen. Also die Antwort ist die Region, meiner Meinung nach. Die Regionalstadtbahn wäre eine ganz tolle Antwort gewesen. Ich bedauere das sehr, dass das nicht gelungen ist, weil der Wohnungsmarkt regional ist viel größer. Kreuzlingen hat eine ganz andere Wirtschaftsentwicklung als wir. Dort gibt es gerade Haushaltssperre, weil die Wirtschaft eben nicht so erfolgreich in die Zukunft geführt werden konnte, weil der Strukturwandel dort anders abläuft als bei uns. Das ist ein regionaler Wohnungsmarkt. Wir haben ein Einzugsgebiet dann sicherlich bis Balingen raus, wenn man die Schiene anguckt. Mit der Regionalstadtbahn ist das mobilisierbar. Also die Region ist ein Teil der Antwort. Und die zweite Antwort ist auch, dass die Zahl der Menschen, die neu hinzukommen können und in Tübingen leben, aus meiner Sicht irgendwo begrenzt ist. Und zwar im Hinblick auf das, was die Menschen akzeptieren und was sozusagen den Charakter der Stadt ausmacht. Ja, wenn wir jetzt einfach das Tempo verdoppeln würden und sagen, wir bauen für 2000 Leute Wohnraum im Jahr, das hätte nicht nur massive Eingriffe in die Landschaft zur Folge. Also ich glaube, die Leute würden wirklich streiken und auf die Barrikaden gehen. Sodass ich denke, es alleine autark als Insel lösen zu wollen, funktioniert auch nicht. Und dann ist Regionaldenken und Regionalstadtbahn bauen wahrscheinlich die beste Antwort.
Es wurde im Vorgespräch gesagt, ich soll jetzt niemanden Bauchpinseln, aber ich kann
doch,
natürlich...
Doch, den Moritz Pfeiffer können Sie Bauchpinseln.
Ich kann natürlich zu der Regionalstadtbahn nichts anderes sagen. Also die Bahn, die tatsächlich dorthin führt, wo die Arbeitsplätze sind und nicht am Bahnhof aufhört, die wäre es nach meiner Vorstellung auch gewesen. Vielleicht bekommt man sie hin, vielleicht bekommt man sie auf einer anderen Trassenführung hin, wenn die Leute partout die Mühlstraße nicht wollen. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Mhm. Und die Gewerbeansiedlung insgesamt, bei uns funktioniert es anders wie in Frankreich. Ob es in Frankreich besser ist, wo der Staat zentralistisch sagt, du kommst dahin, du gehst dorthin, das weiß man auch nicht. Aber es ist natürlich schon frappierend zu sehen, wie man nur nach Albstadt gehen muss und leere Fabrikhallen sieht und auch leere Häuser sieht und untergenutzte Grundstücke. Und bei uns platzt alles aus den Nähten. Ich verstehe das, dass die Leute an der Uni sein wollen, dass sich Tübingen anders anhört wie Ebingen oder was weiß ich. Aber es bringt große Probleme mit sich, die tatsächlich bei uns zu Verwerfungen führen. Das sind Luxusverwerfungen, aber für die Leute, die nachher die Wohnung nicht mehr zahlen können, halt nicht. Und da sehe ich keine richtige Möglichkeit. Das ist schon nicht schlecht, was man macht, aber wenn die Zahl der Arbeitsplätze pro Jahr, was weiß ich, um 1000 steigt und damit 2000 Leute mehr in die Stadt kommen, dann muss ich für die halt auch Wohnungen bauen.
Oder die Hälfte kommt in der Region unter. Ich glaube aber, wir sollten nur eine positive Sache sagen, die man machen kann, damit es jetzt nicht alles so ausweglos erscheint. Ich würde sehr gerne noch weitergehen als bisher beim Verzicht auf teure Tiefgaragen.
Hm.
Also was früher in der Landesbauordnung immer verlangt war, ist ein Stellplatz pro Wohnung. Viele Gemeinden um uns herum verlangen anderthalb oder zwei. Das geht auf einem großen Grundstück, aber in einer engen Stadt geht es natürlich nicht. Sondern es führt immer zu einer Tiefgarage. Und wir haben als eine der wenigen und ersten Städte im Land vor ein paar Jahren eine Stellplatzsatzung erlassen, die sagt, man kann runter, je nachdem, bis auf 0,6 Stellplätze pro Wohnung, im Extremfall auf 0,4. Ich würde da das gesetzlich zulässige jetzt echt ausreizen wollen. In der Situation, wo wir sind und ein Tiefgaragenstellplatz kostet 50.000 Euro mehr, stell dir mal vor, die Wohnung hat 40 Quadratmeter, ist dann schon teuer genug mit ihren 200.000. Aber dann kostet der Stellplatz noch 50 obendrauf, das ist ja ein Viertel vom Gesamtpreis. Dann würde ich lieber sagen, Leute, wir führen ja in der ganzen Stadt die Parkraumbewirtschaftung ein. Das heißt, es kostet Geld, sein Auto draußen hinzustellen. Dadurch wird von selber die Zahl der Autos, die da draußen rumstehen, geringer. Also man wird einen Platz finden. Und das löst am Ende der Markt. Lassen wir doch den Markt mal bei den Autos wirken. Ja? Und nicht beim Wohnraum, den wirklich jeder braucht in der Stadt. Einfach Verzicht im Wesentlichen auf neue Stellplatzbauten. Dadurch billiges Wohnen, also insbesondere wenn man sozial gebundenen, preisgebundenen Wohnraum schafft, keine Stellplätze mehr hinstellen, sondern sagen, das lösen wir über Carsharing. Das wäre was, was ich gerne in den nächsten 8 Jahren mal probieren würde, ob Tübingen schon so weit ist, zu sagen, Vorschriften fürs Auto braucht es eigentlich an der Stelle nicht mehr.
Das beruht ja letztendlich auf der Landesbauordnung und es gibt inzwischen die grundsätzlich 1:1 vorsieht, so mal ganz grob gesagt, ein Autoabstellplatz pro Wohnung, und es gibt schon Ausnahmemöglichkeiten und die sollten wir in der Tat ausschöpfen, soweit es geht. Wir haben, als ich anfing mit dieser Bauerei vor 10 Jahren, davon gesprochen, dass es 350 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche noch obendrauf sind, ja, je nach Größe der Wohnung, die durch die Tiefgarage, durch den Tiefgaragenstellplatz entstehen. Inzwischen nähern wir uns 1.000 Euro pro Quadratmeter, ja. Ja. Für einen Stellplatz, wo ich sage, in 30 Jahren unsere Enkel oder Urenkel, die werden da stehen in diesem Raum und sagen, was ist denn das da unten im Keller, wo diese weißen Striche aufgemalt sind. Ja? Und wir bauen es jetzt und haben irre Baukosten, bauen jetzt diese Dinger für die Autos. Ich bin Mitglied des Aufsichtsrats von Teilauto. Da hängt eine sehr schöne Karte bei Teilauto an der Wand. Und dort sind die Autos mit Stecknadeln markiert auf dem Stadtplan. Und wenn Sie das Franzviertel angucken, dann passen die Stecknadeln dort schon gar nicht mehr hin. Das sind Teilautos und die Leute nutzen das. Ich nehme als Gegenbeispiel Waldhäuser Ost, gebaut zu einer Zeit, als man die Städte autogerecht konzipiert hat. Jede Wohnung hat ihren Tiefgaragenstellplatz. Und wie viele Teilautos haben wir? 3 oder 4? Im ganzen Waldhäuser Ost. Also, es funktioniert, wenn wir sie nicht bauen, die Tiefgaragen, dann ziehen die Leute trotzdem hin, dann verzichten sie aufs Auto, dann nutzen sie öffentliche oder ein Teilauto. Und das wäre jetzt einer der Posten, wo man wirklich sagen kann, wir können die Baukosten signifikant wieder ein bisschen in den Normalbereich bringen, wenn wir am liebsten auf die Tiefgaragen ganz verzichten.
Der Kandidat Boris Palmer, hast du noch über das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, hinaus grundsätzliche Vorstellungen und Konzepte, mit denen du dich bei den Wählerinnen und Wählern für die dritte Amtszeit bewirbst?
Also in dem Fall sind wir, glaube ich, schon bei den Besten in Baden-Württemberg, was alles unsere Bauverwaltung mit Kurt Zölke auf die Beine stellt für bezahlbares Wohnen und was wir als Akteuren haben. Herr Laufer-Stark ist einer von ihnen, ist einfach schon landesweit vorbildlich. Wir haben jetzt die Dachgenossenschaft auf den Weg gebracht und versuchen auf die Art und Weise nochmal einen Sektor in Tübingen, der ein bisschen schwächer ist, auszuprägen. Die GWG hat ein Neubauprogramm gestartet, nachdem sie 15 Jahre vor allem die Sanierung ihrer Wohnungen vorangebracht hat, was übrigens jetzt für die Mieter ein Segen ist. Also wenn die Nebenkosten sich nächstes Jahr energiepreismäßig verdoppeln, dann ist jeder eingesparte Euro, den die GWG da den Mietern erspart hat, jetzt doppelt so viel wert. Das war richtig gut fürs Klima, gut für die Mieter. Wir wollen da in der Größenordnung nochmal 500 preisgebundene Wohnungen dazukriegen. Also was ich versprechen kann, ist, wir werden trotz dieser extremen Restriktionen alles tun, um die Zahl der preisgebundenen, der Sozialwohnungen nach oben zu bringen. Und das wird auch gelingen, insbesondere weil die Stadt die finanzielle Kraft dazu hat. Es hat auch wieder mit dem zu tun, was wir gerade gehört haben über wirtschaftliche Entwicklung. Die Gewerbesteuerkasse ist dieses Jahr wieder auf ein Rekordniveau, aktuell bei 57 Millionen. Wir haben die Wirtschaftskraft, um in diesem Bereich das Nötige zu tun. Also volle Kraft auf diesen Sektor. Und weil ich mir in den letzten 16 Jahren teilweise auch als AV Terrible einen gewissen Einfluss auf bundespolitische Debatten erarbeitet habe, kann ich auch versprechen, dass ich da nicht locker lassen werde. Also ich finde, man muss die Bundespolitik hier treiben, weil die eigentlichen Schlüssel zur Lösung des Problems liegen in Berlin tatsächlich, nicht in Tübingen.
Herr Laufer Stark, dieser Blick zurück einerseits und auch der Blick nach vorne. Teilen Sie da die Wertung von Herrn Palmer? Und ist der Schlüssel tatsächlich auch zu einem großen Teil in Berlin zu suchen?
Er ist zum Teil in Berlin zu suchen. Und die anfangs angesprochene Sache mit dem Mietspiegel, also die leicht umzusetzenden gesetzlichen Veränderungen beim Mietspiegel, dass die Dauer der zugrunde gelegten Mietverhältnisse zum Beispiel verdoppelt wird. Das kann nur der Bund machen. Zum Teil muss auf die Landespolitik Einfluss ausgeübt werden, was die Landesbauordnung und die Stellplätze anbelangt. Und dann, was in Tübingen getan werden kann. Ja, es ist ja das Schöne hier, dass doch auch die Gemeinderatsbeschlüsse relativ eindeutig ausfallen. Also da gibt es jetzt keine totale Spaltung. Ich sage mal, es gibt natürlich Leute, die hier ihr Haus haben und sagen, not in my backyard, soll irgendwas passieren, egal ob es neue Wohnungen oder Windräder sind, aber nicht bei uns. Die gibt es, aber die Mehrheit im Gemeinderat tickt anders. Und von daher denke ich, ja, wir werden das zusammen umsetzen, was wir tun können in Tübingen, weil die Probleme, die sehen alle.
Dann sage ich vielen Dank für diese Einschätzung von Gunnar Laufer-Stark von der Nestbau AG und vielen Dank, Boris, auch für deine Zeit. Ein Thema, was wir mit Sicherheit mit dieser Podcast-Folge auch noch nicht abschließend behandelt haben, dafür ist es zu wichtig, darauf werden wir mit Sicherheit auch in der heißen Phase des Wahlkampfs noch einmal zu sprechen kommen. An dieser Stelle sage ich auch herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Und ich rufe an dieser Stelle auch auf, Einfluss zu nehmen auf diesen Podcast mit Zuschriften, mit Rückmeldungen zu den Folgen und vielleicht auch mit Themenanregungen und Fragen. Schreiben Sie da einfach an podcast@borispalmer.de. Und damit sage ich vielen Dank fürs heutige Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Tschüss, danke.
Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.